Ob als Snack, Topping oder Geheimzutat, Nüsse und Samen sind wahre Alleskönner. Doch welche Sorte punktet wirklich für Herz, Hirn und Darm? Und warum können Bucheckern sogar gefährlich werden, wenn man zu viele isst? Wir klären, was pur am besten wirkt, wo Verarbeitung Sinn macht und werfen einen Blick auf Raritäten wie die schwarzen Walnüsse, die bei uns fast vergessen sind. Das alles heute bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Iss Ernährungswissen mit Biss. Ich bin Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
Und ich bin Spitzenköchin Antonina Müller. Hallo.
Heute wird's knackig. Es geht um Nüsse und Samen. Kleine Kraftpakete, die schon unsere Vorfahren satt, stark und gesund gemacht haben. Und heute in fast jeder Küche zu Hause sind.
Genau, und wir klären, welche Nüsse eigentlich echte Nüsse sind und warum Cashews keine sind, warum du bei Paranüssen besser nicht übertreiben solltest und natürlich, wie man das Maximum an Geschmack und Nährstoffen aus ihnen herausholt.
Und es gibt wieder ein Erfolgsrezept, das euch zeigt, wie ihr Nüsse und Samen so kombiniert, dass sie nicht nur gesund sind, sondern auch richtig Spaß machen.
Aber bevor wir in die Wissenschaft einsteigen, lieber Achim, bei mir war diese Woche was los, ich sag's dir.
Was denn?
Meine Oma Helga, also die Miezi-Oma.
Die Miezi-Oma?
Miezi-Oma.
Habt ihr auch eine Wauzi-Oma?
Nein, oder? Aber du kennst das bei Großeltern irgendwie. Irgendwann brennt sich das ein. Ja. Und es war schon immer die Miezi-Oma. Die wurde 89. Wir hatten ein wirklich sehr, sehr schönes Fest.
Oh.
Mhm. Also die Oma ist da immer voll dabei mit ihr 89. Hat es gefeiert mit allen Enkeln, Urenkeln.
89.
Ja, das ist ein stolzes Alter, würde ich sagen.
Ich finde, das ist ein Ständchen wert. Komm, ich sing mal.
Echt?
Happy Birthday to you.
Happy Birthday. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer das alles
hören. Happy Birthday, liebe Miezi-Oma.
Oh.
Happy Birthday to you.
Ich hab dich lieb.
So. Und den Rest tausend Küsse. Ich euch.
Ja, danke.
Aber ich finde das, so schön, die Oma Helga heißt ja mit echtem Namen, nicht nur Miezi-Oma. Weil die uns immer irgendwie auch so ein bisschen zeigt, wie man alt werden kann und gesund alt werden kann. Und wir viel immer von ihr quasi so als Tipps, Infos und so aus quasi Tipps des Alltags und des wahren Lebens zum Thema Longevity, wie man ja heute so schön sagt, von ihr bekommen. Deshalb ganz, ganz liebe Grüße und auf die nächsten 20 Jahre.
Mindestens.
Ja. Hoffen wir mal.
Ja, das stimmt.
Ja, schön. Ja, es ist ja im Moment die absolute Nusszeit. Ich merke das, weil mein Vater wie so ein Eichhörnchen immer nach Hause kommt und hat die Einkaufstaschen voll.
Das ist so süß. Also Achims Vater ist auch wirklich sehr goldig. Also das muss ich ehrlich sagen, habe ihn sehr, sehr ins Herz geschlossen.
Ja. Also warum ich so viel von meinem Vater oder von meinen Eltern da irgendwie erzähle, ist, ich bin wieder in die Region hier gezogen und in mein Heimatdorf, wo ich ursprünglich herkomme, also weg von Hamburg und wieder hierher. Und das, gut, ohne dass ich da jetzt zu weit aushole, aber das hängt natürlich damit zusammen, dass Verena nicht mehr da ist, meine Frau, und dass ich hier so das alte Umfeld wieder mehr gesucht habe. Und deshalb kriege ich natürlich auch wieder mehr von meinen Eltern mit. Also auf der einen Seite ist es ganz schön und auf der anderen Seite ist es auch nicht immer ganz schön. Aber
im Großen und Ganzen schon.
Im Großen und Ganzen ist es wirklich schön. Und es ist vor allem auch schön, in so eine alte Heimat zu kommen, wo man immer merkt, dass man so alte Strukturen doch noch hat und das irgendwie nicht abbrechen.
Ja, die will ich
auch. Das hält mich und gibt mir viel Kraft. Aber naja, jetzt zurück zu meinem Vater, aber zumindest wisst ihr jetzt mal, warum ich da jetzt so viel erzähle. Immer da von meinen Eltern. Ja, also lange Rede. Er geht Nüsse suchen und sammeln, und wenn er mit den Hunden spazieren geht, und kommt dann wirklich mit Einkaufstaschen da voller Nüsse zurück. Und es passiert hier immer mal wieder, dass man in irgendeiner Ecke einen alten Nussvorrat findet. Also es ist ganz ähnlich wie bei den Eichhörnchen. Der versteckt sie irgendwo. Und also das macht man derart. Also ich bin hier gut und bestens versorgt.
Mit Nüssen.
Mit meiner Lieblingsnuss, um mal so ein klein bisschen zu spoilern, mit der Walnuss.
Kurze Werbepause.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch Mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar im Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Jetzt geht's weiter.
Ja, und ich habe dir noch was über die Cashew. Ihr wisst ja inzwischen, dass ich lange in der Karibik war. Ja. Und ich hatte da so einen schönen Baum. Und ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, wie die Cashewnüsse wachsen. Also es ist eigentlich schön, weil das ist die einzige Nuss, wo außerhalb von der Frucht wachsen. Also es ist so ein Apfel.
Aha.
Also es schaut eigentlich wirklich aus wie ein Apfel. Und oben drüber, wie der Strunk, wächst die Cashewnuss.
Ach,
und das ist so wunderschön. Und dieser Apfel schmeckt so herrlich. Oh Gott, der schmeckt so gut. Also das ist so meine Verbindung zu Nüssen, würde ich sagen, wo speziell ist. Und
ja, aber das isst man auch so, ja?
Ja, also wirklich, diesen Cashew-Apfel kannst du essen. Hat ein bisschen eine weichere Konsistenz, erinnert mich mehr an einen Pfirsich oder eine Nektarine. Aber die Cashewnuss obendrauf, und die ist ja auch sehr populär, ja, die gibt's ja überall. Die werden getrocknet und gemacht und zu allem weiterverarbeitet. Kannst du auch einfach so kaufen, kosten da auch nicht die Welt wie bei uns, weil es natürlich sehr regional sind. Und das ist wirklich wunderschön. Aber ich bin gespannt, Achim, ob die Cashew wirklich eine Nuss ist oder nicht. Da kann uns nur die Wissenschaft und unser lieber Achim weiterhelfen.
Jetzt gibt's eine extra Portion Ernährungswissen von Achim.
Achim, was genau ist eigentlich eine echte Nuss? Ist das, was wir so nennen, überhaupt immer eine Nuss oder essen wir am Ende wirklich gar keine Nuss?
Ja. Also ich bin nicht der Botaniker, so, das sind andere, ich bin Ernährungswissenschaftler, aber eine Nuss ist nicht gleich eine Nuss. Im Alltag reden wir zwar immer von Nüssen, meinen damit aber meist alles, was knackig und in der Schale steckt. Botanisch betrachtet gehören diese Lebensmittel aber oft in ganz unterschiedlichen verschiedene Familien, als beispielsweise die Paranuss ist wirklich keine echte Nuss, sondern Samen aus Kapselfrüchten des Paranussbaumes. Oder die Erdnuss gehört zu den oder zählt zu den Hülsenfrüchten, ist also ein enger Verwandter zu Bohnen, Linsen als mit Walnüssen.
Mhm.
Was ich ganz spannend finde, dann, weil Erdnuss steckt ja schon im Wort drin, also eigentlich so eine Finte oder eine Täuschung.
Ja, das stimmt.
Gehört also zu den Hülsenfrüchten. Dann haben wir Cashews, Pistazien, Mandeln, Pekannüsse und Kokosnüsse. Die zählen streng genommen zu den Steinfrüchten, also auch da steckt ja Pekannüsse, Kokosnüsse eigentlich im Wort mit drin, aber das ist auch nicht richtig. Die wirklich echten Nüsse im botanischen Sinne sind vor allem Walnüsse, Haselnüsse, Macadamias und Esskastanien. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass der essbare Kern von einer dreifach verholzten Schale umgeben ist. Das ist das Merkmal oder das botanische Merkmal für Nüsse. Und das, was wir im Alltag also als Nüsse zusammenfassen, ist also eigentlich ein Sammelbegriff für Samen, Kerne, Steinfrüchte. Und gemeinsam haben sie, dass sie nicht nur geschmacklich ähnlich sind, sondern auch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ein ziemlich einheitliches Nährstoffprofil haben. Also sind reich an ungesättigten Fettsäuren, Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralstoffen oder etwas bildhafter gesagt, harte Schale, aber ein äußerst wertvoller Kern.
Boah. Also da weiß ich jetzt wieder mehr Bescheid. Also echte Nüsse, Früchte, Samen sind eigentlich gar keine. Aber ich glaube, wir dürfen es trotzdem so nennen, würde ich mal sagen.
Ach klar.
Warum sind denn Nüsse eigentlich so gesund? Also es heißt ja immer, und sind auch wirklich alle so gesund? Oder gibt es da auch so kleine schwarze Schafe?
Also Nüsse spielen in unserer Ernährungsgeschichte eine Hauptrolle. Also dass wir überhaupt so hier heute sind, wie wir sind, der Mensch. Und das schon seit der Steinzeit. Egal ob echte Nüsse oder so eine Nussimitation für unsere Vorfahren waren sie absolut Gold wert. Also was quasi dieses Ernährungsspektrum anbelangt. Warum? Ganz einfach. Man konnte sie ohne viel Aufwand sammeln. Dann sind sie lange haltbar geblieben. Man hatte damals noch keine Kühlschränke, keine Aufbewahrungsmöglichkeit und auch, wie man Lebensmittel konserviert hat. Das war natürlich alles noch so in diesen, in den Kinderschuhen der, in der Menschheitsgeschichte oder in unsere Ernährungsevolution. Mhm. Und man hat gleichzeitig auch nicht nur einen gesunden Snack, sondern auch ordentlich Energie. Also, weil sie auch reich an guten Fetten sind und bringen damit halt auch viel Energie mit, was ja damals wichtig war. Also heute leben wir ja in einem Überfluss und wir haben von allem mehr. Damals war Energie eher Mangelware und wichtig, dass wir überhaupt überlebt haben. Und damit waren Nüsse quasi der erste To-Go-Food oder das erste To-Go-Food der Menschheitsgeschichte. Quasi die Energieriegel der Steinzeit. Ideal für die Jagd oder perfekt für Nomadenvölker, für Reisen. Also, dass man sich überhaupt mal eine Strecke von seinem Ursprungsort wegbewegen kann. Mhm. Also, dass man quasi in die Welt zieht. Da haben Nüsse schon einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass das auch möglich war. Und wenn man bedenkt, also Supermärkte, Kioske, Coffeeshops und so gab es damals nicht, Fehlanzeige. Da war eine Handvoll Nüsse damals. Das, was heute so ein ja Energieriegel ist oder ja so ein schneller, guter, energiereicher Snack, nur eben deutlich gesünder. Mhm. Also, es war lange vor deiner Zeit, liebe Antonina.
Ach, du Achim, aber ich glaube, also es hört sich so spannend an, ich glaube, ich hätte mich da ganz gut zurechtgefunden, so ein bisschen Nüsse und dann nehme ich die mit, aber natürlich haben wir es jetzt schon viel besser, ne, dass wir alles haben.
Also du kennst ja Nüsse so aus der Küche und nicht nur die Schokonüsse aus der Tüte, aber für viele Urvölker waren Nüsse viel mehr als nur ein Snack zwischendurch. Der Stamm der Na'Chi, das ist ein indigenes Volk aus dem Mississippi-Gebiet, die haben damals beispielsweise Pekan und Hikori-Nüsse zu Mehl vermahlen und in Südamerika hat man Nussmehl genommen, um Eintöpfe einzudicken oder Brot draus zu backen. Also quasi eine Art glutenfreie Steinzeit-Version unserer Backwaren heute. Und für die Awanichi, für das Volk im Yosemite Valley, waren Rosskastanien so wichtig, dass sie fast täglich auf dem Speiseplan standen, quasi deren Brot des Waldes.
Okay.
Und auch in der Antike spielte die Nuss eine Hauptrolle schon, also in der Ernährungsevolution. Die Perser haben aus Mandeln, Pistazien und Walnüssen Öl gepresst und die Kreuzfahrer fanden es so clever, dass sie die Technik kurzerhand mit zu uns nach Europa gebracht haben.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, ja. Und also wenn du dir heute quasi ein paar Tropfen Walnussöl über einen Salat träufelst, dann kann man schon sagen, das ist das kulinarische Erbe mit einem Jahrtausend alter Geschichte von den Persern über die Kreuzfahrer bis direkt in unsere Küche. So ja. Ist eigentlich dann quasi die, schließt sich der Kreis.
Ja, das ist ganz schön cool, wenn man ehrlich ist. Ich finde es gut. Bei uns in der Küche ist es ja wirklich kaum mehr wegzudenken, wenn man ehrlich ist. Allein Makarons. Ohne Mandelmehl wäre das überhaupt gar nicht existent, würde ich meinen, ja. Und auch die Panaden zum Beispiel.
Ja, Makarons geht nur
mit Mandelmehl. Aha. Du nimmst nichts anderes. Ja, ist ja eigentlich schlau, ist glutenfrei. Ja. Wissen viele gar nicht.
Extrem kalziumreich.
Ja, das stimmt. Richtig lecker und auch echt süß. Aber ja, mein Gott. Es muss manchmal halt auch so sein. Ja gut, aber du kannst es auch für Panaden nehmen. Und auch, was du gerade erzählt hast, dass viele das früher schon die Völker gemacht haben zum Eindicken der Soßen, machen wir heute immer noch. Soßen und Suppen werden mit Mandelmehl immer noch also dicker gemacht und abgebunden. Also es ist schon ganz schön schlau, aber ja, zurück zu deinen Nüssen oder unseren Nüssen.
Ja, ich finde das wirklich nicht nur schlau, sondern auch interessant, weil man muss ja mal überlegen, dass man damals ja quasi so auf der Entdeckungsreise war. Was ist denn überhaupt genießbar? Was gibt uns Energie? Heute wissen wir da natürlich viel mehr drüber, aber damals war das gar nicht so einfach zu erkennen, was ist jetzt giftig für uns und was ist gesund.
Ich glaube, ein paar sind da auch echt hops gegangen, oder?
Ja, mit Sicherheit. Aber da kann man, naja, klar, das waren die Vorreiter.
Ja, das ist echt so. Aber ja, zurück zu unseren Nüssen heute. Was ich ja schon immer mal wissen wollte, wo kommt das berühmte Studentenfutter her und warum sind da überhaupt Rosinen drin?
Das ist eine sehr gute Frage. Die ist fast so rätselhaft wie das Phänomen, dass man im Flugzeug immer irgendwie einen Tomatensaft bestellt. Kaum einer trinkt Tomatensaft zu Hause, aber über den Wolken ist er irgendwie Kult und gehört dazu. Warum ist es so? Weil die Geschmacksknospen sich da verändern und durch den Kabinendruck der Tomatensaft intensiver schmeckt. Man hat quasi das Gefühl, dass man was gegessen hat und so weiter und so fort. Gibt aber übelste Flecken, deshalb immer aufgepasst. Aber zurück zu einem Snack, der deutlich weniger Sauerei macht, das Studentenfutter. Mhm. Aber da ist es ähnlich. Also man weiß eigentlich gar nicht, woher das irgendwie so kommt, aber es gibt die Geschichte, die dahinter steckt, ist überraschend alt. Und zwar schon im 17. Jahrhundert waren Mandeln ein echtes, da haben wir sie wieder, die Mandeln, ein echtes Luxusgut. Für die breite Bevölkerung waren sie nahezu unerschwinglich, aber für die Söhne und später auch Töchter wohlhabender Familien, oft Studenten, ein Statussymbol. Und die haben Mandeln eben nicht unbedingt nur beim Pauken so geknabbert, dass sie wacher werden, sondern einfach aus Luxus und als Luxusgut. Und sie hatten damals den Ruf, den Kater zu lindern, was eigentlich ziemlich clever ist. Aha. Und dazu kamen eben dann noch Rosinen, kandierte Früchte, die eben schnell Zucker liefern, Energiespeicher wieder erfüllt, also schnelle Energie geben. Und voilà, geboren war der Mix, den wir heute quasi Studentenfutter nennen. Also das ist schon ziemlich alt, 17. Jahrhundert. Und der Name hat sich gehalten, auch wenn der Snack nicht mehr nur quasi was für Studierende ist. Und ernährungsphysiologisch, Studentenfutter ist tatsächlich eine gute Gehirnnahrung. Die Rosinen liefern nämlich reichlich Glucose. Und das ist der Treibstoff fürs Gehirn. Also unser Gehirn kann quasi nur mit Energie aus Glucose arbeiten. Und dazu noch Ballaststoffe, gesunde Fette, Mikronährstoffe. Und die sorgen wiederum dafür, dass der Blutzuckerspiegel nicht so nach oben schnellt und dann abkippt. Mhm. Und dass wir dann eben wieder Hunger kriegen. Also dass der nicht so abrauscht. Heißt, statt einer Zuckerachterbahn wie bei einem reinen Traubenzucker, gibt's da einen sanften, langen Energieschub. Und das ist eigentlich das Clevere und Smarte an dem Studentenfutter. Ergebnis eben mehr Konzentration, weniger Müdigkeit. Dann eine extra Portion Mineralstoff, Vitamine. Und ja, da gibt's auch Untersuchungen zu, dass eben diese Kombination aus ungesättigten Fettsäuren, Magnesium und Antioxidantien sogar das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken kann. Also Studentenfutter ist nicht nur ein kurzer Brain-Booster, sondern auch ein nachhaltiger, langanhaltender, echter Gesundheitssnack.
Also haben die ja doch Berechtigung, die lieben Rosinen da drin. Ich mag lieber Cranberries, das muss ich ehrlich dazu sagen. So richtig, die sind ein bisschen so fruchtiger. Ich hoffe, das geht auch. Aber ja, genau. Also Nüsse sind ja eigentlich aber dann die bessere Energiequelle.
Ja, es ist einfach eine gute Kombination, eine gute Ergänzung, weil, wie gesagt, unser Gehirn ist ja quasi ein Zucker-Junkie, läuft fast ausschließlich mit der Energie aus Glucose, also des Zuckers. Und ohne den Treibstoff funktioniert einfach im Oberstübchen überhaupt nichts. Aber es macht eben einen gewaltigen Unterschied, wie und in welcher Kombination der Zucker ins Blut kommt und wie lange der Blutzuckerspiegel eben stabil bleibt. Wenn man jetzt einen reinen Traubenzucker einwirft, das kennt man ja so im Studium, wenn man pauken muss, dann rauscht eben der Blutzuckerspiegel nach so einem Traubenzucker schnell nach oben, fällt aber quasi so flutwellenartig, sturzbachartig wieder in den Keller und dann entsteht eben Müdigkeit, Konzentrationslöcher, manchmal sogar eben auch Heißhunger. Und beim Studentenfutter ist eben die Kombination mit den Nüssen so, dass die Fette und die Ballaststoffe für eine längere Magenverweildauer sorgen. Und die ist wiederum entscheidend, wie stark der Blutzuckerspiegel letzten Endes ansteigt. Und deshalb tut da auch die Portion Fett ganz gut. Also quasi in diesem Studentenfutter sind ja gesunde Fette, weil es die Magenverweildauer verlängert, verzögert und dadurch der Blutzuckerspiegel stabiler bleibt und wir länger und gleichmäßiger leistungsfähig im Oberstübchen bleiben. So.
So.
Ja. Also gesunde Inhaltsstoffe stecken da drin, also Magnesium, B-Vitamine, Calcium beispielsweise ist wichtig für die Signalübertragung auch. Und dann haben wir Tryptophan als Vorstufe von Serotonin, ist wichtig für die Stimmung und für den Schlaf. Dann Eisen, Zink, Kupfer, Selen, Bor, ein bisschen Fluorid. Nicht zu vergessen eben die Ballaststoffe, die ich schon gesagt habe. Also Mandeln bringen stolze 15 Gramm pro 100 Gramm mit. Ui. Das ist ganz beachtlich. Mhm. Also wir sollen ja sowieso mehr Ballaststoffe essen. Also 30 bis 40 Gramm am Tag werden empfohlen. Tja, also Walnüsse, Erdnüsse, Pistazien, Macadamias, die haben so rund 11 Gramm Ballaststoffe. Also ein gutes Futter, nicht nur für die Darmbakterien, sondern auch gut für die Stabilisierung des Blutzuckerspiegels. Also kurzum, ein Mix aus Nüssen, Rosinen ist ein echtes Brainfood. Besser als jeder Energy Drink, wenn ihr mich fragt, weil er eben Kopf nicht nur kurzfristig ankurbelt, sondern auch uns nachhaltig fit hält. So. Na, deshalb ist diese Kombination einfach ganz klug gewählt, was sie da im 17. Jahrhundert ausklappjustiert haben.
Ja, siehst du mal, finde ich richtig gut. Ja, schau, dann ist es wieder auf meiner Snackliste ganz oben dabei. Aber du hast jetzt von ganz vielen Nährstoffen erzählt, das finde ich auch super spannend. Und also ich glaube, das weiß auch jeder, dass Nüsse eigentlich schon gut sind, aber der Kaloriengehalt ist ja wirklich auch immer ein bisschen schwierig, sagt man.
Ja, das ist richtig. Also es ist ja quasi ein ja, ich sag mal, wie so ein Energiesnack, der Energie geben soll. Und der hat natürlich Kilokalorien. Also durchschnittlich hat Studentenfutter so zwischen 500 und 600 Kilokalorien pro 100 Gramm. Also liegt schon im Bereich von einer guten Vollmilchschokolade. So.
Haut rein.
Ja, so, kann sogar noch etwas drüber liegen. Und Nüsse haben natürlich einen hohen Energiegehalt. Also wie gesagt, zu den Urvölkern oder unseren Vorfahren auch das Überleben gesichert und uns mit zu dem gemacht, was wir heute sind oder dass wir überhaupt hier so sind, wie wir sind, wegen der hohen Energie, die da drin steckt. Ne? Also und ich habe mal so ein Nuss-Kalorien-Ranking gemacht. Auf Platz 1 landen übrigens mit 703 Kilokalorien. Die Pekanuss ist dicht gefolgt von der Macadamia-Nuss. Die hat 687 Kilokalorien, also echt ganz ordentlich. Ne? Mhm. Und dann kommen auf Platz 3 die Paranüsse mit 673 Kilokalorien, dann auf Platz 4 die Walnüsse 666, dann die Haselnüsse 647 und so weiter. Und auf Platz 10 kommen dann die Kokosnüsse, die eigentlich auch keine echte Nuss ist, aber mit 163 Kilokalorien, also im Vergleich.
Leichtgewicht.
Im Vergleich ist es ein echtes Leichtgewicht, ja, ja. Und deshalb sind eben Nüsse und Studentenfutter in rauen Mengen trotz ihrer gesunden Inhaltsstoffe auch nicht unbedingt zu empfehlen. Mhm. Also letzten Endes zählt die Kalorie oder only the calories count. Aber 30 Gramm oder eine kleine Handvoll, bei meinem Bund Möhren, sagte mein Hamburger Kumpel Holger von Pirate, schöne Grüße an der Stelle, sagte immer, du hast immer einen Bund Möhren, so, also meine Hände, dass die so groß sind. Eher etwas weniger ist da ideal und gesund. Also eine kleine Handvoll, aber Nüsse machen aufgrund ihrer gesunden Fettsäuren und dem hohen Ballaststoffgehalt auch schnell satt. Also deshalb braucht man da auch gar nicht so viel von. Natürlich ist es so, dass durch die beim Studentenfutter durch die Glucose halt in Rosinen und so weiter auch da schon, der Hunger etwas angeregt wird. Außerdem haben sie Omega-3-Fettsäuren und die haben auch einen positiven Einfluss auf die Insulinausschüttung. Mhm. Das bedeutet, es wird weniger Insulin gebraucht und je weniger Insulin da ist, umso parallel ist wie immer die Fettverbrennung und umso geringer ist der Heißhunger. Also es ist ein rundum gutes Energiepaket, aber halt eben auch
in Maßen.
Kalorienreich.
Also Achim, das hat mich jetzt ein bisschen erstaunt. Ich dachte echt, die Macadamia ist auf Platz 1. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Da habe ich wieder was gelernt. Schau, die Pekanuss hätte ich niemals so hoch eingeschätzt. Super interessant. Aber jetzt will ich noch mal schnell zum Platz 3. Das waren ja die Paranüsse. Mhm. Stimmt es, dass wenn man da von irgendwie zu vielen isst, dass es ungesund ist? Ich habe mal gehört, es sind so Selenbomben. Aber ist es gut oder ist es schlecht? Weil ich habe das mal meinem Mann erzählt und er ist ja da leicht immer so ein bisschen anfällig, dass wenn ich dann was sage, dann schmeißt er sie gleich weg. Der hat eine halbe Packung davon gegessen und dann hat er schon gedacht, oh Gott, jetzt hat er einen Überschuss von irgendwas.
Weil du ihm natürlich erzählt hast, dass es hochgiftig ist, ja, genau. Oder so. Ja, da sage ich jetzt gleich noch was zu, aber ich komme jetzt erstmal zu den positiven Dingen der Paranüsse. Und wenn es ums Selen geht, sind Paranüsse nämlich ganz vorne dabei. In 100 Gramm stecken rund 100 Mikrogramm. Das ist richtig viel für ein Lebensmittel. Viele andere Nahrungsmittel kommen da weit nicht ran. Zum Vergleich, ein Hummer liefert etwa 100 Mikrogramm Selen, aber Hand aufs Herz, wer gönnt sich schon morgens zum Frühstück einen Hummer oder so als Snack? Eher unwahrscheinlich. Steinpilze bringen es auf beeindruckende 184 Mikrogramm, aber die wachsen eben auch nicht das ganze Jahr über im Supermarktregal. Mhm. Und dann kommt der eigentliche Superstar, die Kokosnuss, mit über 800 Mikrogramm Selen pro 100 Gramm.
Ach echt?
Hängt sie alle ab. Quasi der Usain Bolt unter den Selenlieferanten. Das Spannende, Selen ist ein echtes Multitalent im Körper. Es schützt die Zellen vor oxidativem Stress. Ist ja immer wichtig, die Zellen vor Oxidation zu schützen. Ist wichtig für die Schilddrüse und sogar für die Fruchtbarkeit beim Mann. Und weil unser Körper es nicht selbst bilden kann, sind selenreiche Lebensmittel wie Paranüsse oder eben Kokosnüsse eine ziemlich wertvolle Ergänzung. Und die Moral von der Geschichte: für Selen musstet ihr keinen Hummer zum Frühstück auftischen. Eine kleine Paranuss reicht völlig aus, um den Tagesbedarf zu decken. Und das geht nicht nur günstiger, sondern auch einfacher.
Ah ja, und für alle, die es jetzt nicht ganz so wissen, was Selen genau ist. Was macht es genau in unserem Körper, Achim?
Also Selen ist ein Multitalent unter den Spurenelementen. Man könnte fast sagen, das Schweizer Taschenmesser der Mikronährstoffe, schützt die Zellen vor eben freien Radikalen, hilft bei der Produktion der Schilddrüsenhormone, auch sehr wichtig, ne, regelt den Grundumsatz. Also je besser die Schilddrüse funktioniert und je gesünder wir eingestellt sind oder die Schilddrüse, das ist eben wichtig auch für den Stoffwechsel und für unseren Grundumsatz. Also wenn die Schilddrüse nicht gut funktioniert, sinkt der Grundumsatz. Wir verbrauchen also weniger Energie und nehmen leichter zu. Und das spielt auch bei der männlichen Fruchtbarkeit eine entscheidende Rolle. Also ohne Selen läuft bei der Spermienproduktion nämlich gar nichts. Und für die Immunabwehr ist es ebenfalls unverzichtbar. Gerade in Zeiten, in denen wir unser Immunsystem besonders schätzen und schützen müssen sollen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt so 60 bis 70 Mikrogramm Selen am Tag. Das klingt wenig, ist aber extrem wirksam. Ein Mangel ist in unseren Breiten eher selten, außer man zieht in eine Gegend mit sehr selenarmen Böden, wie in Teilen von Zentralafrika oder Asien, und ernährt sich dort eben rein regional, dann kann man in eine Unterversorgung kommen. Okay. Jetzt kommt aber der Haken, gerade Paranüsse, die ja als Selenbomben gelten, haben so ihre Tücken, das ist das, was du meinst mit dem Maxi. Zum einen sind sie eben anfällig für Aflatoxine, das sind Gifte, die Schimmelpilze bilden können, deshalb bitte nur einwandfreie Ware kaufen, geschälte Nüsse sollten glatt, hell und fest aussehen, bröselige oder verfärbte Nüsse lieber gleich aussortieren. Du kennst es vielleicht, ne? Wenn die schon in der Packung irgendwie so fast zerfallen, dann bitte Hände weg. Und aber zum Glück wird die Einfuhr streng kontrolliert. Es gibt da spezielle UV-Lampen, die helfen dabei, belastete Ware zu erkennen, also die eben belastet sind mit diesen Aflatoxinen. Und noch etwas, das viele nicht wissen, Paranüsse sind von Natur aus ein bisschen radioaktiv, jetzt nicht in große Schrecken bringen, klingt gruselig, hat aber eine einfache Erklärung. Die tiefreichenden Wurzeln nehmen nämlich Radionuklide aus dem Boden besonders gut auf. Das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt deshalb, nicht mehr als 2 Paranüsse pro Tag zu essen. Das reicht völlig aus, um den Tagesbedarf an Selen zu decken, ohne dass man sich radioaktiv auflädt oder unnötig viele Kilokalorien mitknabbert, also ohne dass man dann anfängt zu leuchten. Oder dass man Alarm schlägt, wenn man am Flughafen durch den Zoll marschiert. Die Faustregel lautet also, Paranüsse sind gesund, aber in Maßen. Lieber 2 richtig gute Nüsse genießen, als eine ganze Tüte, die dahin bröselt.
Also auf jeden Fall ist das schon mal notiert. Nicht zu viele davon essen, Achim. Nach dem Nussranking, was Nährstoffe ja angeht, hast du auch ein persönliches Ranking? Was ist denn deine Top-Nuss und warum ist es dein Favorite?
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil fast alle Nüsse oder, ja, sagen wir mal, Pseudonüsse aus ernährungswissenschaftlicher Sicht echte Mikronährstoff- und Fettsäure-Powerpakete sind. Also allgemein gilt, Nüsse liefern reichlich mehrfach ungesättigte Fettsäuren, vor allem die Linolsäure, Omega-6 und Alpha-Linolensäure, das ist die Omega-3-Fettsäure, die nachweislich den Cholesterinspiegel günstig beeinflussen und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren können. Dazu kommen eben Ballaststoffe, die für ein gesundes Mikrobiom sorgen, also auch als Nahrung für die Mikroorganismen im Darm, also für eine gesunde Darmflora sorgen, was wiederum wichtig ist für die Bildung von Butyrat und dass die Darmbarriere gestärkt ist. Und Antioxidantien wie Polyphenole, die oxidativen Stress reduzieren können. In großen Meta-Analysen konnte übrigens gezeigt werden, dass ein täglicher Konsum von 30 Gramm Nüssen das Risiko für koronare Herzkrankheiten um rund 30% senken kann. Das ist eine ganze Menge, was Nüsse hier bewirken können. Aber jetzt mal Butter bei den Nüsse. Mein Ranking: auf Platz 1 kommen die Walnüsse. Wie gesagt, also A, haben wir hier genug von. Ich kann sie aber jeden Morgen immer noch sehen in meinem Müsli, das ich so esse. Also ich mache ja quasi unser Biercher und da haue ich Walnüsse mit rein und deshalb kann mein Vater da eigentlich gar nicht genug davon sammeln. Also die Walnuss ist einzigartig, weil sie besonders reich an Omega-3-Fettsäuren ist, rund 9 Gramm pro 100 Gramm. Studien haben gezeigt, dass dieser Gehalt den Blutdruck senken, Entzündungen hemmen und die Endothelfunktion verbessern kann. Außerdem enthalten Walnüsse Melatonin, Schlafhormon. In einer Studie haben sie gezeigt, dass Walnüsse den Melatoninspiegel im Blut um ein Mehrfaches anheben können und deshalb gelten sie eben als kleine natürliche Einschlafhilfe, also begünstigen einen guten Schlaf. Mhm. Bonus, der Walnüsse sind reich an Polyphenolen, die antioxidativ wirken. Tipp, Walnüsse, die leicht bitter schmecken, lassen sich über Nacht in Milch einlegen und das mildert die Bitterstoffe und bringt das volle Aroma zurück. Aber das hättest du wahrscheinlich auch noch gesagt in deinen Tipps gleich. Dann auf Platz 2 kommen bei mir die Mandeln. Die punkten nämlich durch einen extrem hohen Gehalt an Calcium, also ein absoluter Calcium-Gigant mit 252 Milligramm pro 100 Gramm. Magnesium und Kalium steckt auch noch reichlich drin, also super für Knochen, Muskeln, für die Blutdruckregulation wichtig. Außerdem reichlich drin Vitamin E, 25 Milligramm pro 100 Gramm, ein starkes Antioxidant, das die Zellen schützt. In Interventionsstudien konnte gezeigt werden, dass Mandeln den LDL-Cholesterinspiegel senken und gleichzeitig das gute HDL fördern können, was ich auch ganz spannend finde. Und Mandeln verbessern außerdem die Sättigung. In Studien aßen Probanden, die Mandeln als Snack bekamen, später am Tag insgesamt weniger Kalorien.
Auch
weniger
spannend.
Kilokalorien. Ja. Genau. Es gab vor einiger Zeit, gab es auch, ja, so in der Hollywood-Diät hat man immer Mandeln mit empfohlen, weil sie doch so satt machen. Also da scheint tatsächlich was dran zu sein. Fun Fact, Mandel zu kauen wirkt fast wie eine kleine Zahnbürste. Das ist immer so mein Tipp. Also gerade wenn man abends beim Restaurant mal einen Wein trinkt oder wenn man viele Säuren gegessen hat durch Früchte und man isst dann Mandeln, dann hilft das Calcium, den Zahnschmelz zu schützen.
Ach, spannend.
Ja, ja, das finde ich total spannend.
Ich habe auch noch einen kleinen Tipp zu Mandeln. Bei mir in der Schwangerschaft, ihr wisst ja, mir ging es echt nicht gut und Mandelkauen hat mir echt geholfen, ein bisschen gegen die Übelkeit, ein bisschen so dagegen zu gehen. Also nur so am Rande.
Siehste?
Statt ein Kaugummi gab es Mandeln.
Macht die Zähne schön und sorgt für weniger Übelkeit.
Ach, besser geht's doch nicht.
Dann auf Platz 3 kommen bei mir die Cashews. Botanisch eben keine Nuss, sondern ein Kern, aber ernährungsphysiologisch sehr spannend. Cashews enthalten viel Tryptophan, ca. 290 Milligramm pro 100 Gramm. Sie Stufe von Serotonin, das ist unser Glückshormon, Stimmungsaufhellen und indirekt auch wichtig für die Melatoninproduktion, also gut für den Schlaf. Sie liefern außerdem Eisen und Zink, wichtig fürs Immunsystem eben und für einen gut funktionierenden Energiehaushalt. Also auch da gut und wichtig für den Stoffwechsel, auch für den Fettstoffwechsel. Nachteil, Cashews enthalten relativ wenig Omega-3, dafür viele einfach ungesättigte Fettsäuren. Und Achtung, der Abbau ist arbeitsintensiv, also pro Apfel nur eine Cashew-Nuss, häufig unter schwierigsten Arbeitsbedingungen. Deshalb beim Kauf würde ich hier sagen, kann man schon mal auf ein Fairtrade-Symbol achten, damit man das eben nicht unterstützt, dass unter widrigsten Bedingungen geerntet wird. Aber mein Fazit, alle Nüsse sind gesund durch die Fettsäuren, Ballaststoffe, Antioxidantien, reduzieren Herz-Kreislauf-Risiken, senken oder können Diabetes Typ 2 Risiken reduzieren und können sogar beim Abnehmen helfen, obwohl sie so energiereich sind, vorausgesetzt man isst natürlich jetzt eine kleine Handvoll. Aber jede Sorte bringt eben so ihre eigene Spezialisierung mit. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Walnüsse eben gut für Herzgefäße, gut für den Schlaf, Mandel, Knochen, Zähne, Zellen, Sättigung, Cashews, Stimmung, Immunabwehr und auch gut für die Schlafqualität. Ja, aber jetzt habe ich meine so irgendwie so umfangreich aufgezählt. Was ist denn deine Lieblingsnuss?
Tja, ich bin da wirklich bei der Macadamia-Nuss. Das ist, glaube ich, so mein Favorite für alles. Also was ich auch die Küche jetzt, also was die Küche angeht, die ist einfach unverwechselbar. Egal ob in einem Whitey, wenn du sagst, du bäckst jetzt so einen schönen, kein Brownie, sondern einen Whitey und hast dann da Macadamia-Nüsse mit drin und beißt dann da drauf. Das ist so schön butterig. Mhm. Aber du kannst auch ein Püree da draus herstellen, zum Fisch zum Beispiel. Ach, das ist einfach ganz weit vorne. Aber die Cashew ist auch, also die nehmen sich nicht viel. Durch das, dass ich eben auch da lang in der Karibik war, die gab es eigentlich immer. Und einfach, die Konsistenz ist einfach so toll. Ich habe mal wirklich aus einer Cashew, aus einer Basis, habe ich eine Foie Gras hergestellt, eine vegane. Und ich sag dir eins, mein damaliger Direktor, der liebte Foie Gras und der hat fast keinen Unterschied. Also erst, wo ich es gesagt habe, dann hat er gesagt, ja klar, habe ich das gewusst, aber niemals wusste er nicht. Und das finde ich schon super spannend, wenn du sagst, du kannst da so experimentieren und auch gerade in der veganen Küche ist es nicht möglich, darauf zu verzichten. Aber ich bin ja eh bei sowas. Ich mag den Geschmack von vielem wirklich gern, das muss ich auch noch kurz dazu sagen. Aber mir ist es halt auch wirklich wichtig, wo kommt's her? Also ich liebe Foie Gras, aber ich finde es einfach, wenn ich es esse, freue ich mich da nicht drüber, weil einfach die Bedingungen katastrophal sind. Und das muss man auch wirklich mal so sagen, ja. Aber auch, weil es nur gut schmeckt, drum versuchen wir natürlich irgendwie das hinzubekommen in einer super guten Alternative und wo du wirklich keine Abstriche machen musst.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Also, bevor wir aber zum Genusspart kommen, das ist ja deiner, liebe Antonina, hier mal eine kurze Zusammenfassung. Also, richtige Nüsse gibt es quasi nur vier. Walnüsse, Macadamias, Haselnüsse und die Maronen. Pistazien, Paranüsse, Cashews und Co., das sind streng genommen nur Kerne von Steinfrüchten oder Samen. Nüsse und Kerne sind aber in jedem Fall reich an Antioxidantien und heißen nicht umsonst Brain Food. Sie sind echte Energiespender fürs Gehirn, liefern wertvolle Fettsäuren, Mineralstoffe und Vitamine. Worauf man achten sollte, die Lagerung, angefangene Packungen nicht offen herumliegen lassen, sondern am besten kühl, trocken, luftdicht verschließen und generell besser abgepackte Ware kaufen, um das Risiko von Schimmelpilzbefall zu vermeiden. So, und jetzt haben wir einiges darüber gehört, wie wertvoll Nüsse für unsere Gesundheit sind, aber auch zwischendrin auch schon so ein bisschen zum Thema Genuss. Von Herzschutz über gesunde Fette bis hin zur Rolle als kleine Sattmacher. Aber am Ende wollen wir natürlich nicht nur das Labor hier quasi nach außen tragen oder was sie alles können, sondern auch, wie man sie am besten isst und wie sie am leckersten schmecken. Und genau da kommst du jetzt ins Spiel, liebe Antonina.
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
Wie holt man aus Nüssen und Samen geschmacklich das Beste raus? Also wann greife ich besser zu geröstet, wann zu roh? Wie verarbeite ich sie richtig und gibt Sorten, die in der Küche total unterschätzt werden, liebe Antonina?
Ja, das sind ja ganz schön viele Fragen, Achim, das ist wirklich so. Also ich würde mal starten mit, was ist für mich eine Nuss oder was mache ich am liebsten aus einer Nuss, wenn ich da mal anfangen darf. Und zwar sind die schwarzen Nüsse. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast oder mal gegessen hast.
Und schwarze Nüsse?
Schwarze Nüsse werden aus Walnüssen hergestellt, also aus unreifen Grünen mit Schale werden die geerntet so, ja, im späten Juli, würde ich jetzt mal sagen. Aber da sind sie noch weich. Also da haben sie, diese Schale ist noch nicht hart und braun, wie wir das kennen, sondern wirklich grün. Und dann ist es wirklich toll, dass du die so einlegen kannst. Also das dauert wirklich Zeit. Du kannst sie dann erst im Winter essen.
Sind die dann schon schwarz oder werden die dann schwarz?
Nee, die werden. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und zwar, du piekst sie dann so ein mit einer Nadel. Also die müssen wirklich, die ist ja noch weich. Also da kommst du wirklich mit einer normalen so Nähnadel, kommst du da durch. Ja. Und die musst du richtig schön einpieksen. Und dann musst du die so 14 Tage lang immer wieder jeden Tag in Wasser einlegen. Also das ist wirklich, und dann spült so richtig, schwemmt das alles raus, was da so reinkommt. Und nach ungefähr 14 Tagen, aber jeden Tag Wasserwechsel, ganz wichtig, weil da die Gerbstoffe und alles auch rausgehen. Und dann werden die schwarz. Das ist ja auch so, wenn du die verarbeitest, kennst du das bei Walnuss, dann kriegst du auch so die Finger. Kennst du das? Wenn du die roh hast, die kleben so. Das ist so eine, ja.
Nee?
Das ist wirklich so, ich weiß gar nicht, woher es kommt. Das ist eine gute Frage eigentlich, aber es ist wirklich, in Spanien wird man, oder in Südamerika wird man sagen, Mancha. Also Mancha, das klebt so an den Händen und verändert die Farbe von deinen Händen. Ja, und dann werden die eingelegt und dann wird da wie in Zuckersud gekocht. Kannst du, also da ist wirklich, die Geschmäcker sind dann unterschiedlich, du weißt, wie das so ist. Aber eigentlich Zucker, Wasser, dann ein bisschen Vanille passt noch super gut dazu. Und dann werden die eingelegt, verschlossen. Und dann kannst du die dann im Winter genießen.
In was werden die eingelegt?
In dem Zuckersirup. Also das ist wirklich, wenn die dann aufgekocht in dem Zuckersirup, dann wird es in ein Glas gegeben, wieder steril, ganz wichtig. Und dann werden die zugemacht. Und im Winter kannst du die dann genießen. Da schneidest du dann so schöne Scheiben runter. Das ist ganz toll eigentlich. Und dann kannst du die zum Käse.
Bleiben die weich?
Die bleiben ganz weich. Aber super schwarz. Also wirklich... Also Schwärzer geht gar nicht mehr.
Also, bring mal mit.
Hast du noch nie gegessen?
Bring mal mit.
Ja, nee, bring ich dir mit. Gegessen. Dann essen wir das. Mhm. Ja. Auf jeden Fall hast du dann im Winter, wenn du so eine schöne Käseplatte hast, da die schwarzen Nüsse dazu, ein bisschen Feigensenf vielleicht noch.
Mhm. Kriegen da die Leute nicht, wenn du die im Restaurant hast und du servierst da schwarze Nüsse? Nee, ist ja, um Gottes Willen, was will die Müller denn jetzt mit ihren schwarzen Nüssen da?
Ja, das stimmt, aber es schmeckt wirklich gut. Ihr müsst es mal probieren. Seid immer offen für was Neues, weil in der Nusszeit, alle Nüsse fallen runter. Und was machst du denn immer mit der Walnuss? Klar, mein Opa saß auch immer auf dem Sofa. Ich habe das noch so richtig im Blick. Ehrlich, der Wohnzimmertisch voll mit Nüssen, er mit dem Nussknacker und hat die uns alle, also für Kinder war das natürlich toll, weil wir mussten nie Nüsse knacken. Der hat uns das immer schön vorbereitet. Das war sein Abendprogramm, Walnüsse knacken. Aber schön, oder? Irgendwie.
Ja, das hemmt natürlich auch eigentlich da irre viel, weil irgendwie ist man so genervt irgendwie. Also das ist vielleicht auch ein Tipp. Ich würde die auch immer mit Schale kaufen und selber knacken, weil sonst hat man natürlich auch schnell die halbe oder die kleine Hand.
Das stimmt, auch Pistazien. Voll. Immer wichtig, immer selber schälen, dann hast du was zu tun, isst du nicht einfach nur planlos rein. Ja, und ich habe noch einen Tipp zu Mandeln.
Ja.
Ganz viele mögen ja gerade jetzt in der bald kommenden Weihnachtszeit, würde ich mal sagen, Marzipan so gern. Meine Mama schwärmt immer von Marzipan. Hast du ganz einfach selber gemacht. Bedeutet, du nimmst Mandeln, kochst die Schale muss entfernt werden danach, ja. Genau, und dann kannst du die einfach mixen in so einem Standmixer. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Und du brauchst eigentlich nur Puderzucker, ein bisschen Rosenwasser und dann hast du Marzipan. Wie einfach geht das denn?
Doch was.
Ja, so einfach geht's, würde ich sagen.
Und was macht da das gute Lübecker Marzipan dann aus, wenn das so einfach ist?
Boah, was die für ein Geheimrezept da reinmachen.
Was ist dein Geheimrezept dann?
Du ehrlich, ich gebe ein bisschen Abrieb das mag ich persönlich, ein bisschen Orangenabrieb mit rein. Also das ist das Einzige, aber sonst sind das die Grundzutaten und du hast wirklich eine schöne Mandelmasse, gibst dir in den Kühlschrank und dann hast du die und kannst Marzipan essen, so wie du willst.
Ja,
aber nicht zu viel.
Besser nicht allzu viel.
Besser nicht zu viel, aber es ist super schnell hergestellt und das ist halt schon toll, muss ich ehrlich sagen.
Mhm.
Ja. Ja, und was gibt's noch? Also es gibt ja viele, wo du jetzt schon gesagt hast, mit der an der Bar sitzt du und du hast Nüsse, was passt da gut dazu? Wenn du das hast offen, bitte immer schauen, dass ein Löffel drin ist, weil dann passiert das nicht mit den Händen, dass jeder da so reinkrabbelt in diese Barnüsse. Finde ich nämlich auch nicht so appetitlich. Aber die perfekten Geschmacksverstärker, sage ich mal, natürlich, ist eigentlich das einfachste Salz und Pfeffer. Wenn du ein bisschen Salz dazu gibst zu Mandeln oder zu Erdnuss, brauchst du gar nicht viel. Aber natürlich gibt's auch für die Schärferinnen unter uns, gibt's zum Beispiel auch ein bisschen Rauch und Chili, ein bisschen Sojasauce, Sesam und Ingwer.
Wie bleibt denn das Salz und wenn ich die jetzt würze, da besser dran, dass ich da nicht so viel, dass ich mit weniger auskomme?
Also das Schöne ist ja, wenn du zum Beispiel diese Nüsse in die Pfanne gibst und du röstest die, da gibt's ja gar nichts dazu, aber die Nüsse haben ja so viele eigenen Fettstoffe, sage ich mal so, dass es eigentlich reicht, wenn du die wirklich bei warm musst so einfach machen. Wenn die noch warm sind, ein bisschen Salz und Pfeffer, bleibt original kleben, auch nicht zu viel. Und dann ist das ganze Geheimnis. Du brauchst nicht extra.
Also du würdest das selber machen, also quasi nicht salzen und so.
Das auf jeden Fall, weil da ist viel zu viel. Ja. Oft Konservierungsstoffe mit drin. Und so kannst du sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel noch Thymian zu Hause, ein bisschen Honig und was noch? Vielleicht Chili, so ganz bisschen. Und dann kannst du es einfach in die Pfanne geben, bisschen heiß, das Ganze dazu, ein schöner Thymianzweig. Bisschen Salz oder Honig und dann?
Das finde ich sowieso viel besser, weil es gibt ja auch viele Nussmischungen und so, die ja richtig frittiert werden.
Ja, also das ist auch ganz wichtig.
Die werden ja echt in Öl nochmal rausgebacken.
Ja.
Das wird immer mal so wieder verkauft, als ob das so besonders gut ist, aber ist es nicht. Also man erhöht ja noch den Fettgehalt und dann sind das ungünstige Fette und so weiter. Aber wenn man das selber macht, in der beschichteten Pfanne.
Auf jeden Fall. Heiß werden lassen, nicht zu heiß, bitte nicht verbrennen lassen, das ist ganz wichtig. Und wenn man möchte, den eigenen Geschmack nochmal so ein bisschen rauszuholen, klar, Fett hilft schon dem Ganzen, kannst du eintropfen, vielleicht ein neutrales Pflanzenöl, vielleicht ein Rapsöl dazugeben und dann hast du nochmal so ein bisschen mehr Nussgeschmack.
Ja.
Also ist wirklich so, aber muss man nicht. Also ich mach's nie. Ich mach nichts dazu, das reicht.
Was würdest du mit den Walnüssen machen? Weil da haben wir ja quasi so ein paar Tüten hier stehen.
Hast du so ein paar?
Mittlerweile.
Hast du so ein paar. Also das Schöne ist, also gerade auch in der türkischen Küche wird das ja viel verwendet für Baklava und dem Ganzen. Jetzt kannst du auch sagen, okay, du machst auch Nussbrei da draus. Das finde ich so schön und backst was. Und wenn du selber nämlich machst, bedeutet, du brauchst nicht so viel Zucker. Mir ist das immer alles sehr süß. Also gerade auch im Patisseriebereich, wenn ich das Ganze einkoche, so kann ich selber steuern, vielleicht auch ein bisschen Säure dazugeben. Und dann kannst du sagen, okay, ich habe jetzt meinen eigenen Kuchen oder mal meine Nusstasche, egal was, damit gemacht. Und das finde ich schon schön. Also
sag mal konkret, was soll ich aus den Walnüssen? Wenn ich jetzt nicht die schwarze Nuss machen will, wenn ich so eine andere Nuss, was passt gut zu der Walnuss?
Also was super gut zu der Walnuss passt, ist, wenn ich sie anröste und dann wirklich zum Käse auch in dem Ganzen bedeutet, ich mache mir zum Beispiel eine geschmorte rote Beete, gebe da ein bisschen Ziegenkäse dazu, die Walnuss und dann nochmal ein rote Beete-Püree als Topping mit ein bisschen Honig und Thymian, dann habe ich ein super sensationelles Gericht.
Das haben wir schon zusammen gemacht und ich kann euch versprechen, macht's nach, weil es wirklich großartig schmeckt. Da hast du die Walnüsse einfach nur angeröstet.
Nur angeröstet, also um den natürlichen Geschmack nochmal ein bisschen rauszuholen und du brauchst gar nicht so viel damit machen. Klar kannst du auch sagen, okay, ich mache mir so eine Art Granola mit Haferflocken und habe dann wirklich eine Süße nochmal dabei für mein Müsli als Topping, wenn mir der Geschmack so als sich nicht reicht. Aber gerade diese bisschen Bitterkeit finde ich super spannend bei der Walnuss, weil du die halt auch gerade im Herzhaften super dazu verwenden kannst. Und das ist natürlich gerade im veganen Bereich super lecker und gibt nochmal so eine extra Note.
Du hast ja gesagt, Pistazien, Macarons und so, das sind die, ist Pistazie ist wichtig?
Also Pistazie finde ich super lecker. Also in der Küche gar nicht wegzudenken. Bedeutet klar, Macarons kennt jeder. Die Dubai-Schokolade kennt gerade jeder. Ich glaube.
Wie ist das da? Also wie hat man die Pistazie da?
Die wird auch püriert, also gekocht, wird sie püriert. Und dann hast du eigentlich einen Pistazienmus. Und aus diesem Pistazienmus kannst du eigentlich alles machen, was du möchtest. Also das ist so die Basis. Mhm. Und dann kannst du sagen, du machst ein Eis da draus. Du machst die Macaron-Creme da raus. Oder ja, aber auch die Pistazie an sich, wenn du die ein bisschen röstest und mixt die zum Beispiel in einem Mixer, das gibt so ein grünes Pulver, was jedes Gericht schöner macht. Wenn du zum Beispiel ein schönes Stück Fleisch hast und gibst dann wirklich ein bisschen oben drüber mit ein bisschen Salz, hast du eine super schöne Kruste, ohne dass du jetzt nochmal Butter brauchst oder sonst irgendwas und gibt nochmal so ein Highlight auf jedem Teller, würde ich sagen.
Eine gute Pistazie ist leider, muss aber teuer sein. Das habe ich neulich gelernt auch hier.
Muss auch teuer sein und sie kosten auch, das ist so.
Meine Eisdiele, meines Vertrauens.
Ach ja?
Ja, hat mir das erzählt auch, wie schon sehr teuer. Also ein Kilo Pistazie und wenn du so ein echtes Pistazieneis machen willst,
ja, so ein echtes,
kostet das tatsächlich, muss etwas mehr kosten.
Das darf es auch, aber du brauchst ja auch nicht jeden Tag Pistazieneis. Ich finde sowas
doch.
Ich finde sowas darf immer noch was Besonderes bleiben irgendwie, oder? Findest du nicht?
Um aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich liebe das. Also so ne, Mitte Oktober geht die Reise dann für meine Eisdiele aus Großostheim, geht die Reise wieder zurück nach Italien und bleiben die dann 5 Monate, dann kommen sie wieder zurück und dann gibt's das leckere Eis wieder. Und solange es da Pistazieneis gibt,
bist du glücklich.
Weiter vorbei und futter eine Kugel. Also
ich habe das als Kind tatsächlich auch sehr oft gegessen. Mich wundert das eigentlich, weil das sind, aber das ist echt ein schöner Geschmack. Und wenn du die Basis sehr gut herrichtest, bedeutet also wirklich schöne Nüsse nimmst und nicht nur ein Püree, wo irgendwie industriell hergestellt ist, ist das schon ein krasser Unterschied.
Ja, ja.
Also allein von der Farbe, also dieses Grün, wie das leuchtet, finde ich schon so spannend einfach.
Es gibt, also es sieht aber fast dumpf aus, ne? Also diese Pistazienfarbe, ich fand das sogar so gut, dass ich die ganze Bude hier in Pistazien gehe.
Aber es ist wirklich ein Unterschied, wenn du das jetzt zum Beispiel, das müsst ihr mal ausprobieren, ihr mixt die, wie ich euch das gesagt habe, einfach in so einem kleinen Blender, das wird richtig quietschknallgrün. Richtig krass. Nicht so wie die, das ist ein bisschen anders wie das Pistazie, was du kennst.
Ja, aber nicht so neongrün.
Was ja, aber es wird schon krass grün.
Ja, aber das ist eine intensive Farbe. Aber man sieht das ja oft. Also es gibt ja manchmal in Eisdielen gibt es ja quasi die echte Pistazie und dann gibt es ja auch Eis aus Pistazienimitat.
Ja, genau.
Also A sieht es komplett unterschiedlich aus, preislich macht das einen großen Unterschied und ich finde, ich schmecke es auf jeden Fall.
Ja, doch.
Also so eine echte Pistazie schmeckt viel nussiger, würde ich fast sagen, viel vollmundiger.
Vollmundiger,
also, kann es sein, dass so eine Pistazie fast so ein Umami noch irgendwie mitbringt?
Ein bisschen, auf jeden Fall. Also drum passt es natürlich auch sehr gut in die salzige Küche, nicht nur in die Süße und die Patisserie. Und drum ist das super schön und spannend, was man da draus alles zaubern kann. Also seid kreativ,
gut.
Die Pistazie macht's.
Haben wir geklärt. Jetzt haben wir schon gehört, wie vielseitig Nüsse in der Küche sind, aber bevor sie dort landen, muss man sie erstmal bekommen. Und da frage ich mich, wo sammelst du Nüsse eigentlich, liebe Antonina? Also nicht nur im Supermarkt, sondern auch draußen?
Also da gibt's ja, das ist wie bei Pilzen auch, da braucht man schon ab und zu die Erlaubnis dafür. Wenn du jetzt zum Beispiel im öffentlichen Park bist oder im Wald, kannst du die Nüsse für deinen Eigenbedarf also ruhig sammeln, das ist gar kein Problem, solange du dich an die kleinen Mengen hältst. Also du darfst jetzt nicht losgehen und sagen, okay, ich sammle jetzt hier 50 Kilo Nüsse ein, weil das ist alles meins. Und die Flächen müssen frei zugänglich sein, kein Privatbesitz bitte, weil sonst ist es wieder
Mundraub.
Ja, und es gibt auch Grundstücke mit Erlaubnis, das finde ich eigentlich ganz spannend. Einige Grundstückbesitzer markieren ihre Bäume oder tragen auf Plattformen, es gibt solche, zum Beispiel mundraub.org, ein, wo es erlaubt ist. Das finde ich eigentlich schön und spannend, weil oft können sie gar nicht alles verwerten, was sie brauchen, und dann kann man da gucken und dann ist man immer auf der sicheren Seite. Und das finde ich eigentlich ganz toll. Und noch ein wichtiger Punkt, wie man Nüsse sammelt und aufbewahrt: immer vom Boden sammeln. Nüsse werden gesammelt, wenn sie vom Baum runtergefallen sind und nicht gepflückt. Das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt. Die Schale sollte immer intakt sein. Bitte keine Löcher, bitte nicht offen. Und auch jeden Tag sammeln. Bedeutet, wenn die im nassen Gras liegen, ist das nicht so gut, weil dann schimmeln sie auch recht schnell. Mhm. Wenn es jetzt so ist wie heute, bei uns regnet es wirklich auf Strömen, dann, okay, ich gehe an den Baum, ich schaue, ist zwar nicht so die schöne Arbeit, aber das gehört halt auch dazu. Und dann müssen die Nüsse natürlich noch getrocknet werden, sehr gut getrocknet werden, dass sie ganz lang halten und nicht schimmeln. Und vorher, bevor ich sie aus dem Garten, aus dem Wald oder wo ich sie auch finde, bitte nochmal abwaschen. Weil die liegen ja im Gras, man weiß ja nicht, was passiert, ob da der nächste Hund, wollte ich gerade sagen, vorbeigelaufen ist. Und dann ist es nicht mehr ganz so lecker. Also einmal waschen wäre ganz super.
Ja, und dann einlagern, wie halten die am längsten?
Zum Trocknen brauchen die Nüsse einen warmen, trockenen und gut belüfteten Ort. Bei uns war das immer beim Kachelofen, so ein bisschen in der Nähe. Aber natürlich nicht nur, weil es sonst auch zu warm wird. Also oft reicht einfach auch das Fensterbrett oder die Heizung aus. Das finde ich ganz gut. Die ideale Temperatur beim Trocknen liegt so bei, ja, 20, 23 Grad. Das ist wirklich so Zuhause-Zimmertemperatur. Also da muss ich jetzt nicht den Kachelofen anschüren auf über, keine Ahnung, 50 Grad, wie es manche zu Hause haben, um Gottes Willen. Ja. Und die Temperatur sollte aber wirklich auch nicht über die 30 Grad hinausgehen, da werden sie ganz schnell ranzig, und man kennt das so, dann stinken die so ein bisschen, also wie so ein ranziges Öl, wenn du das aufmachst, und das wollen wir natürlich auch nicht, wir wollen sie ja wirklich sehr, sehr lang genießen.
Dann bitte
können.
Nicht mehr essen, das gilt ja, bitte auch nicht. Für die Öle und so, ich sage ja immer, die Öle möglichst dunkel lagern, weil UV-Licht auch dafür sorgt, ja, dass diese guten Fette aufknacken, ne, Omega-3, Omega-6-Fettsäuren heißt, dass die quasi nach der dritten und sechsten Verbindung eine Doppelbindung haben, mhm, und die, das nennt man sterisch ungünstiges Verhältnis haben, die knacken relativ leicht auf. Das heißt, wenn da Licht, Wärme dauerhafte drauf, und dann knacken die auf und dann werden sie eben ranzig und dann werden aus gesunden Ölen Fetten,
schlechte.
Ungünstige und schlechte. Deshalb, also dann bitte nicht mehr essen, wenn eine Nuss ranzig ist.
Ja, und optimal zum Lagern wäre auch entweder ein altes Handtuch, Baumwolltücher, Leinentücher. Ich kenne es noch von Zeitungspapier, und immer nebeneinander und nicht stapeln, damit die Feuchtigkeit eben gut weg kann. Luft sollte immer zirkulieren können, bedeutet nicht irgendwie luftdicht verschließen. Das wäre, glaube ich, das Schlechteste, was du machen kannst. Und was noch ganz wichtig ist, ich hätte es fast vergessen, so, also wirklich auch engmaschig kontrollieren. Bedeutet nicht einfach liegen lassen und denken, okay, die werden dann schon, sondern einfach sagen, okay, ich schaue immer mal durch, und wenn eine dabei ist, die vielleicht nicht mehr ganz so toll ist, dann nehmen wir die einfach raus, und dann ist das auch gar kein Problem.
Deshalb hängen ja viele die Säcke oder mit den Nüssen dann auch auf, ne?
Dass ja, das ist auch.
Mäuschen da nicht rankommen.
Ja, das ist im Lager unten, klar. Meine Katze wäre wahrscheinlich auch so. Die isst zwar keine Nüsse, aber alles, was am Boden liegt, wenn die das finden würde, würde das irgendwie aufknabbern. Das machen Mäuse, auch bei Nüssen hier. Das ist ganz ein wichtiger Tipp, Achim. Dankeschön.
Oh Gott, obwohl ich ja Mäuse, ich habe ja alle Tiere irgendwie lieb. Und dann Mäuse auch. Ich würde die am liebsten füttern.
Aber nicht im Keller mit unseren getrockneten Nüssen dann. Das wollen wir auf keinen Fall. Plastik ist auch noch ungeeignet, würde ich meinen. Also wirklich was Luftdurchlässiges. Aber das habe ich jetzt schon gesagt, glaube ich.
Ja, ist halt nicht atmungsaktiv. Ne?
Ja, genau. Fangen
sie auch schneller an zu schimmeln.
Ist bei fast gar keinem Lebensmittel optimal.
Was sagst du da zum Einfrieren? Also mein Vater friert da ganz gerne auch mal Nüsse dann ein, weil wir haben ja reichlich davon.
Finde ich nicht schlecht. Kann man machen. Auf jeden Fall, kommt immer darauf an, wie. Man kann sie natürlich vorbluschieren, davor rede ich aber später nochmal. Du kannst sie vorverarbeiten im rohen Zustand. Ja, sie werden halt weicher. würde ich mal nehmen. Aber kann man durchaus machen.
Man kann sie auch mahlen, ne? Und dann also quasi als Nussmehl vermahlen und dann.
Jetzt dachte ich schon, was will er denn malen jetzt?
Nee. Also gemahlene Nüsse, so Nussmehl und kann dann in so einem wieder verschließbaren Behälter oder in einem Glas, in so einem Einmachglas.
Ja, das ist halt eine tolle Alternative zu, hast du immer was Glutenfreies, du kannst es auch zum Backen sensationell verwenden. Ist etwas teurer, klar, aber wenn ich selber sammle, auf keinen Fall.
Okay, jetzt wissen wir, wie wir Nüsse richtig trocknen und lagern, damit sie lange knackig bleiben. Kennst du den Begriff aktivierte Nüsse? Das klingt ja fast, als würden wir dann Superkräfte bekommen. Es hat aber was mit dem Einweichen zu tun. Antonina, was hat das mit dem Einweichen eigentlich auf sich? Bringt das wirklich was oder ist das nur so ein Hipster-Trend? Aus Berlin. Und wenn ja, wie macht man es richtig, ohne dass am Ende alles matschig wird?
Ja gut, also wir kennen das natürlich in der Küche, die Nüsse einzuweichen, gibt also einfach eine bessere Konsistenz. Ich weiche die Nüsse ein, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Püree machen will oder eine schöne Haselnusspaste für mein Dessert, dann kann ich die einweichen. Das Wasser nimmt wirklich so ein bisschen diese Festigkeit, weil Nüsse knacken ja. Ja, dafür sind sie bekannt. Aber wenn ich die zerkleinern möchte, auch für Smoothies oder irgendwas, dann ist es natürlich viel optimaler, wenn die schon ein bisschen eingeweicht sind. Manche werden sogar vorblochiert sogar noch danach. Musst du aber nicht. Ist nur ein Tipp. Dann wird es noch ein bisschen samtiger. Und ja, das machen wir so. Aber wieso ist eigentlich wirklich eine gute Frage. Das wirst du mir jetzt hoffentlich noch beantworten vielleicht.
Also es klingt erstmal nach einem Food-Trend, aber hat tatsächlich auch eine ernährungswissenschaftliche Basis. Nüsse und Samen enthalten nämlich von Natur aus die Phytinsäure und verschiedene Enzymhemmer. Das ist quasi ihr eingebauter Schutz. Also die Pflanze will schließlich nicht sofort von uns gefuttert und verdaut werden, sondern erstmal keimen. Für uns bedeutet das, Mineralstoffe wie Eisen, Magnesium, Zink können schlechter aufgenommen werden. Wenn die Nüsse aber eingeweicht werden, dann passiert Folgendes. Die Keimung wird angestoßen, die Enzyme werden aktiviert und die Phytinsäure wird teilweise abgebaut. Und das Ergebnis ist, dass die Mineralstoffe für uns besser verfügbar sind. Also die Bioverfügbarkeit erhöht sich. Und Studien haben gezeigt, dass der Effekt zwar nicht riesig ist, aber zumindest messbar. Vor allem bei Getreide und Hülsenfrüchten, da gibt es deutliche Verbesserungen. Bei Nüssen ist der Effekt etwas schwächer, trotzdem ein Plus eben für die Bioverfügbarkeit, wenn man sie einweicht. Und es gibt weitere Vorteile. Eingeweichte Nüsse sind für viele Menschen leichter verdaulich, also bekommen weniger Blähungen, weniger Völlegefühl. Wie du eben schon gesagt hast, der Geschmack verändert sich, wirken frischer, knackiger, milder, fast so, als hätten sie quasi so eine kleine Keimphase gestartet. Und praktisch geht's so, also ich würde die Nüsse einfach kurz abspülen, in eine Schüssel geben, reichlich Wasser bedecken, pro Tasse Nüsse, einen halben Teelöffel Salz dazugeben, das kann man machen, einweichen lassen, je nach Sorte unterschiedlich lang, also Mandeln, Haselnüsse, Sonnenblumenkerne, Sesam so 8 bis 12 Stunden, Walnüsse, Cashews 4 bis 6 Stunden, Pistazien, Pekannüsse 6 bis 8 Stunden. Danach das Wasser, wie du schon gesagt hast, wegschütten, gründlich abspülen und schon sind die Nüsse einsatzbereit. So, man kann sie dann direkt essen, weiterverarbeiten. Wichtig, wenn man sie aufbewahren will, dann unbedingt wieder trocknen, sonst schimmeln sie eben schnell. Entweder auf dem Küchentuch oder wie du gesagt hast, Leine und so, ne, kann man auch machen. Oder es geht auch in einem Dörrautomaten, wenn man sowas hat. Oder bei niedriger Temperatur, Backofen. So unter 50 Grad, Backofen schieben. So, das geht auch, wenn man so einen Holzlöffel da reinsteckt, ist jetzt nicht die nachhaltigste Methode und auch nicht die energieschonendste, kann man aber so machen. Also eigentlich bin ich auch so ein Fan von, wie du es gesagt hast, dass man die dann neben dem Ofen auf dem Fensterbrett.
Das finde ich auch. Aber ganz wichtig, nach dem Einweichen, die Nüsse kann man direkt verwenden oder sind einfach weicher. Und dann ist es wichtig, wenn man sie lagern will, also wenn man sie eingeweicht hat, das ist nicht optimal. Also eigentlich wirklich dann, wenn ich sie brauche, einweichen. Das ist ganz wichtig, weil sonst schon mal die Schimmelbildung einfach, das ist bei Nüssen so extrem, das denkt man oft gar nicht. Man denkt, okay, die sind irgendwie hart und da kommt kein Schimmel ran. Doch, auf jeden Fall und wirklich ganz, ganz häufig. Ich mache es so automatisch in der Küche, da sagst du, okay, wenn du das machst, macht Sinn, die Konsistenz, der Geschmack, der macht einfach, ja, es wird besser, wird leckerer und dann erklärst du es noch, wieso, finde ich einfach cool. Das macht wieder Sinn, warum wir das Ganze machen, auch für uns beide.
Jetzt kriege ich aber richtig Lust, das alles auszuprobieren. Vor allem, weil wir ja bald in die gemütliche Jahreszeit starten. Lass uns da mal über Maronen sprechen, liebe Antonina. Mhm. Die gehören ja für mich zum Winter wie für andere der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Ich trinke ja nicht so viel Alkohol oder nach Möglichkeit gar keinen. Aber was kann man mit den Edelkastanien eigentlich noch so anstellen, außer sie heiß aus der Tüte zu futtern? Hast du da ein paar kreative Ideen?
Also das Erste, weil Maronen ist ja, also es ist super regional. Du bist da, wenn du unterwegs bist, gerade ich mit den Kindern, kannst du sagen, okay, die sammle ich heute, die Kinder haben Spaß und ich danach auch, weil ich danach wirklich was zum Essen habe. Nicht verwechseln mit der Zierkastanie, also nicht alles in essbar, da ein bisschen schauen, ja. Nicht die Kastanie, wo man so Männchen baut, die kann man nicht essen. Wichtig, wirklich die Esskastanien benutzen. Und ja, auf dem Weihnachtsmarkt, klar, ich mag schon mal ein Glas Glühwein, das würde ich jetzt nicht so sagen, aber die Maronen auf dem Weihnachtsmarkt schmecken super lecker, aber so einfach selber gemacht und das finde ich so schön. Du schneidest die einfach so x-förmig ein, dann schiebst du die in den Backofen, also so, ja, es kommt immer darauf an, wie groß sie sind, so bei 180 Grad 15 bis 20 Minuten und danach hast du was super Leckeres und kannst sie schälen auf der Couch und kannst sie essen, wenn du das gern magst. Mein Papa hat die immer im Kachelofen gemacht, also du brauchst sie auch nicht im Backofen, weil wenn du im Winter eh heizt, kannst du sagen, okay, ich schieb das einfach so mit rein, funktioniert genauso gut, ja.
Ich liebe ja mal, also Maronensüppchen habe ich auch selber schon häufig gemacht und so. Und ja, wir haben im Wald noch so ein Waldgrundstück und da drumherum wachsen einfach viele Maronenbäume.
Ja, finde ich super.
Und
können wir nächstes Mal sammeln gehen.
Wunderbar sammeln, da kriegt man einiges zusammen und dann so ein Maronensüppchen draus zu kochen, ist ein Gedicht.
Ja, das finde ich wirklich schon super lecker. Ja, die Esskastanie, also so die Urform, die ist, ja, das ist so die natürliche Form von der Marone, ja. Und die Größe ist eher klein und runder, das finde ich auch ganz wichtig, so kann man es auch ein bisschen rausfinden, dass es nicht diese Riesenkastanien sind, aber der Geschmack ist oft von der Urform gar nicht so intensiv, ja, und sind weniger süß als die Marone, wie wir heute kennen. Das finde ich ein ganz spannendes Thema. Und die Konsistenz ist super lecker weich danach. Aber ist echt ganz lecker. Aber sind alle. Aber ich wollte nur mal so die Ur sagen, die Urkastanie, wo die eigentlich herkommen. Dann, was ich super lecker finde, ist ein Püree. Oder karamellisiert so jetzt gerade zu den Wildgerichten passt das natürlich auch super gut. Das ist einfach, wenn du sagst, ein bisschen Birne vielleicht noch dazu und dann in der Pfanne schön karamellisiert mit ein bisschen Honig. Ach, Maronen sind einfach super lecker.
Wie macht man Püree?
Ein Püree, Maronenpüree, ja, ja. Du musst sie kochen, also da reicht es nicht im Ofen. Mhm. Bedeutet wirklich in Wasser kochen, dass sie weich werden. Das ist ja essentiell, oft schon geschält. Gibt es. Es gibt auch eingefrorene Maronen. Viele nehmen das. Das finde ich ein bisschen schade. Also man kann in der heutigen Zeit die wirklich sammeln gehen und sagen, okay, ich koche die und dann wird es einfach püriert und dann kommt der Geschmack drauf an, was dir dazu passt. Ich liebe da drin so einen kleinen Tropfen Zwetschgenwasser. Das macht das Ganze nochmal so ein bisschen leckerer. Nochmal ein bisschen. Aber der Fantasie sind dann wirklich keine Grenzen gesetzt. Du kannst es eher in Süße gehen. Vermicelle, ich weiß nicht, kennst du das aus der Schweiz? Mhm. Das ist so ein typisches, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber ich bin mir fast sicher, von meinen Schweizer Freunden, hallo und liebe Grüße nochmal. Das gibt's in jeder Ecke. Das ist eine Süßspeise, wird serviert wie so Spaghetti-Eis sieht das dann aus. Es ist ein Maronenpüree im Süßen, wird durchgedrückt und dann kommt noch Sahne, Baiser mit drauf. Super lecker. Hast du Hunger? Okay. Ich merke schon.
Lass uns mal schnell weitermachen, ja, bevor wir hier irgendwie dahin schmelzen, vor lauter Köstlichkeiten. Was ist eigentlich mit den ganzen Samen? Also Leinsamen, Bucheckern, Chiasamen, Hanfsamen, Sesam, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne und. Stehen ja mittlerweile in jedem Supermarktregal. Jeder kennt sie, jeder verwendet sie irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise. Aber was mache ich damit eigentlich am besten beziehungsweise am leckersten? Also nicht nur so zum Drüberstreuen, sondern kann man da kulinarisch noch mehr rausholen?
Also Samen sind ja in der Küche wirklich unerlässlich und geben dann auch den entscheidenden Geschmack. Viele wissen, glaube auch gar nicht, was gehört alles zu Samen. Also du hast es jetzt schon mal schön gesagt, es sind Hanfsamen, Senfkörner finde ich super spannend. In der Küche auch wirklich unerlässlich, kannst du sagen, okay, du hast eine Vorspeise, machst dir deine Senfkörner, kochst dir ein und hast da deinen Senfkaviar dazu zum Beispiel und hast eine vegane super Alternative wieder.
Moment,
ihr merkt,
also Moment, du sagst Senfkörner und dann kocht man die ein und dann macht man so eine Art Kaviar draus. Wenn du sowas erzählst, dann musst du uns bist du hier vielleicht bei Ist-Ernährungswissen, bist zumindest kurz zu sagen, wie geht sowas?
Ja, das Schöne bei Senfkörner ist ja, die haben eine tolle Konsistenz. Das sind so kleine Kügelchen, hast du bestimmt schon oft gesehen. Okay. Und viele kennen das einfach in der Brühe, wird das mit reingeschmissen, in die Soße mit rein. Aber nein, du kannst dich selber einkochen, du machst dir einen schönen Fond. Süß, süß-sauer passt am besten, finde ich, einfach dazu. Vielleicht ein bisschen Dill sogar. Und dann wird das Ganze aufgekocht. Der Senf wird mit reingegeben und dann wird das Ganze ein bisschen wie gepickelt, würde ich das nennen. Weißt du, wenn du Pickelgemüse hast, so süß-sauer, und dann kannst du das einkochen lassen, so wie du das möchtest. Kochst die mit, dann werden die weich. Aber trotzdem haben sie einen Biss und hast einen tollen Gegenspieler und kannst wieder auf das fischige Produkt verzichten.
Guck an, also wieder was Veganes sozusagen.
Ja, du weißt, ich liebe das.
Alternative, ja, du liebst das. Ne? Also muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Also du liebst auf der einen Seite natürlich also die tierische Küche und Fleisch und auf der anderen Seite bist du aber auch die Fraktion, du machst viel vegan und versuchst da...
Weil es auch ein bisschen komplexer ist und das finde ich ganz spannend in diesem Thema, bedeutet, du musst dir viel mehr Gedanken über die Zubereitung, über das Ganze machen, wie jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich mach die Dose auf und hol mir den Kaviar da raus. Klar schmeckt es auch, um Gottes Willen, aber es ist ja handwerklich doch ein bisschen was anderes, würde ich mal sagen. Ja, dann gibt's noch Kümmel, das finde ich so super, das ist natürlich bei uns in Bayern, ohne Kümmel geht gar nichts, egal ob beim Schweinebraten oder beim Gulasch, aber auch beim Brotbacken vergessen ganz viele ein Kümmelbrot, also das gibt's, ist so das Grund beim Sauerteigbrot mit Kümmel, viele denken gar nicht, dass vielleicht Kümmel drin ist, aber das gibt nochmal einen essentiellen Geschmack.
Ja, ja, Kümmel ist auch so eine Sache, entweder man liebt oder man verachtet es und kann es, kriegt es gar nicht irgendwie runter, aber es erhöht ja auch die Bekömmlichkeit.
Auf jeden Fall. Und ich bin zum Beispiel, hasse ich diese Samen im Ganzen. Also das ist was, das hasse ich, wenn ich die zwischen den Zähnen habe, ich beiß da drauf, ist gar nichts für mich. Aber gemahlen finde ich super lecker. Also das ist wirklich, das ist so ein Tipp von mir, wenn ich sage, okay, ich will das überhaupt nicht, dann wirklich gemahlenen dazugeben, weil vom Geschmack ist schon sensationell. Nicht zu viel, auch nicht übertreiben. Ja, und dann hast du da wirklich schöne Sachen. Ja, und du merkst, also Samen sind eigentlich bei Gewürzmischungen, selber hergestellten, gar nicht. Also auch Fenchel zum Beispiel. Viele denken so, oh, Fenchel, Tee, Babys, oh, nur so. Nein, ganz im Gegenteil, gibt einen tollen Geschmack. Auch gerade in der italienischen Küche. Eine Salsiccia ohne Anis, keine Salsiccia. Also dieser Geschmack, der ist essentiell in Maßen. Aber dann bist du da wirklich immer, du merkst. Also ohne Samen geht eigentlich gar nichts.
Schön.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
Okay, jetzt haben wir also geklärt, wie wir Nüsse trocknen, einweichen und aus Maronen alles geschmacklich rausholen können. Und ich bin schon richtig hungrig, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Aber die Theorie reicht mir jetzt. Ich will wissen, wie wir die ganze Nuss- und Samenpower in ein Gericht packen, das uns morgens direkt glücklich macht.
Tja, Achim, perfektes Timing, würde ich sagen, für unser Erfolgsrezept der Woche. Wir machen Quinoa-Salat mit Nusscrunch, Granatapfel und Kräutern. Knusprig, nussig, super gesund und das Beste, ihr könnt es komplett nach euren Vorlieben zusammenstellen. Perfekt fürs Mittagessen oder auch als Snack für zwischendurch.
Wie immer, die gesamte Anleitung findet ihr in den Shownotes. Einfach draufklicken und nachmachen, dann wird es maximal lecker und maximal gesund, versprochen.
Ja, ein farbenfrohes Power-Rezept, knackig, frisch, herzhaft und voller Nährstoffe für Herz, Hirn und Immunsystem. Wir brauchen 150 Gramm Quinoa.
Super, komplexe Kohlenhydrate, pflanzliches Eiweiß, magnesiumreich.
Dann brauchen wir 50 Gramm Walnüsse.
Sehr gut, Omega-3-Fettsäuren, Polyphenole, Melatonin.
40 Gramm Mandeln.
Calcium, Vitamin E, Ballaststoffe.
30 Gramm Pistazien.
B-Vitamine, Eiweiß, Lutein, Zeaxanthin für die Augen, gut.
Ein Granatapfel.
Polyphenole, antioxidativ und gefäßschützend.
Eine Avocado.
Einfach ungesättigte Fettsäuren, Kalium, Carotinoide.
Eine kleine rote Zwiebel.
Schwefelverbindung, sekundäre Pflanzenstoffe, aber hier wichtig, die Zwiebel bitte möglichst klein schneiden und dann einen Augenblick liegen lassen.
Ein Bund glatte Petersilie.
Viel Vitamin C, Eisen, Chlorophyll.
Einen halben Bund Minze.
Frisch, verdauungsfördernd.
Ein Saft von der Biozitrone.
Reichlich Vitamin C und steigert die Eisenaufnahme aus pflanzlichem Eisen.
3 Esslöffel Olivenöl.
Herzgesundheit, einfach ungesättigte Fettsäuren.
Ein Teelöffel Honig oder Ahornsirup.
Optimal für die Balance.
Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. Einmal ein Teelöffel Kurkuma-Pulver und vielleicht noch eine Prise schwarzen Pfeffer obendrauf, wer es möchte.
Ist wichtig, weil der die Bioverfügbarkeit des Kurkumas erhöht. Außerdem Kurkuma entzündungshemmend durch das Kurkumin.
Tja, und wie das Ganze geht, sage ich euch ganz kurz. Es ist wirklich super easy. Den Quinoa, den koche ich am liebsten im Reiskocher. Geht super einfach, brennt nicht an. Du hast die Balance genau wie beim Reis. Kannst einfach kochen lassen, machst auf und er ist fertig. Das finde ich ganz super schön. Da musst du dir wirklich keine Zeit verschwenden. Dann die Zwiebeln fein schneiden und alles in etwas Olivenöl andünsten. Die Nüsse ohne Fett anrösten oder wer mag, für ein bisschen mehr Power schon mit dazugeben zum Olivenöl. Dann hast du nochmal so einen Nusscrunch extra. Aber was wichtig ist, die Nüsse vorher ganz leicht so grob anhacken. Dann Avocados in Würfel schneiden, Granatapfelkerne ausklopfen, oben den Deckel kurz abschneiden, dann auf den Seiten so 3-4 Mal anschneiden, auseinanderklappen und dann kriegst du es eigentlich so gut wie allein raus. Das ist, glaube ich, auch immer so ein Mythos, wie öffne ich einen Granatapfel, ohne komplett rot zu sein. Kleiner Tipp gewesen. Die Minze und die Petersilie frisch hacken, dann Zitronensaft und die Schale verwenden. Bio-Zitrone oder vorher gut waschen und dann die Schale wirklich drüber reiben. Gibt nochmal einen extra Kick und der Geschmack ist wirklich sensationell. Und dann alles zusammengeben, würzen und einfach nur genießen.
Das Ergebnis, ein moderates Superfood-Gericht, das satt macht, ernährt und gleichzeitig ein echtes Fest für Augen und Geschmack ist. Aber Moment mal, Antonina, was, wenn die Nüsse, die ich in meinem Salat haben will, schon ein bisschen älter sind? Ich habe da ehrlich gesagt manchmal Angst, dass sie ranzig schmecken.
Foodhack der Woche. Schnell, smart und lecker.
Wenn ihr euch da wirklich nicht ganz sicher seid, ob die Nüsse noch gut sind oder ob sie ranzig sind, gibt es einen ganz einfachen kleinen Trick. Der funktioniert nicht zu 100%, aber ich würde mal so sagen zu 90 auf jeden Fall. Nehmt euch die Nuss, schüttelt sie so ein bisschen wie ein Überraschungsei und dann müsst ihr genau hinhören. Wenn sie innen klackern, dann ist es wirklich gar kein gutes Zeichen. Beim Überraschungsei war es ein gutes Zeichen, bei der Nuss eher nicht. Dann ist sie schon ausgetrocknet, schrumpelig und schmeckt meistens wirklich ranzig. Und das ruiniert euch wirklich fast jedes Rezept. Und das wollen wir wirklich nicht. Wenn ihr dann immer noch skeptisch seid, einfach mal dran riechen. Frische Nüsse riechen nussig und angenehm und alte eher muffig. Fast ein bisschen wie alte Farbe. Dann wirklich sofort weg damit. Ja, mein Tipp, lagert Nüsse am besten kühl, dunkel und in einem luftdichten Behälter. Dann halten sie länger frisch und wenn ihr größere Mengen kauft, friert sie einfach ein. Das stoppt den Alterungsprozess komplett und ihr habt immer frische Nüsse auf Vorrat, die zwar ein bisschen weicher sind, aber das macht gar nichts. So schmeckt euer Granola, eure Soßen oder Kuchen garantiert nicht nach böser Überraschung.
Danke für den Tipp. Ich glaube, ich gehe heute Abend erstmal durch meinen Vorrat und mache den Klackertest, ähnlich wie früher, wie du so schon gesagt hast, mit den Überraschungseiern. Ne? Ja, wenn das so nach nicht so geraschelt hat, dann war da meistens eine Figur drin.
Genau, ja.
Oder
andersrum, also, ich weiß es nicht mehr.
Ausnahmen bestätigen die Regel. War nicht immer so, aber zumindest sehr, sehr häufig. Und weil wir wollen, dass ihr euch die wichtigsten Punkte dieser Folge ganz easy merken könnt, haben wir natürlich wieder ChatGPT gefragt. Fassen wir das Ganze doch noch einmal in ein paar eingängigen Reimen zusammen, damit es auch wirklich hängen bleibt.
Chili Vanilli, der Foodreim der Woche.
Unser Ziel bleibt dasselbe. Wir wollen, dass ihr das Wissen aus dieser Folge direkt mit in euren Alltag nehmt. Und zwar nicht nur bis zum nächsten Snack. Und weil sich Reime einfach besser einprägen als jede trockene Nährwerttabelle, haben wir auch diesmal wieder ChatGPT gebeten, die wichtigsten Punkte für euch in Reimform zu bringen.
Knack, Knusper, Nuss im Glas. Macht satt, schlau, macht richtig Spaß. Walnuss fürs Herz, Mandeln für Schwung. Cashews fürs Lächeln, Tryptophan macht's jung.
Rösten ja, doch sanft nicht heiß, sonst zieht der gute Stoff den Kreis. Paranuss, zwei reichen schon, Selen mit Maß, die Devise nicht lohn.
Lagere kühl, dunkel, luftig, fein. Dann bleibt der Crunch dein bester Freund daheim.
Und wenn's mal klackert, Test bestanden, nein. Frisch ist König, so soll's sein.
Und damit knacken wir das Ende dieser Folge. Das war unser Deep Dive in die Welt der Nüsse und Samen. Wir hoffen, ihr habt jetzt richtig Lust bekommen, öfter mal zuzugreifen. Ob pur, im Müsli oder geröstet als Topping.
Und nächste Woche geht's natürlich weiter mit einer neuen Portion Ernährungswissen mit Biss.
Nächste Woche wird's gruselig und lecker zugleich, denn wir feiern Halloween.
Ja. Wir verraten euch, warum wir eigentlich Kürbisse schnitzen, welche Sorten sich dafür eignen und welche lieber nicht auf dem Teller landen sollen.
Und natürlich gibt's ein richtig herbstliches Erfolgsrezept: Kürbis-Gnocchi mit Kürbispesto. Soul Food pur.
Also hört rein, es wird schön schaurig. Aber auch lecker.
Ja, auf jeden Fall.
Und gesund.
Ciao.
Das war Is. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.